Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Franchise, die hoffentlich nächstes Jahr den Super Bowl gewinnen würde, wie Rico jetzt seit einem Jahr mit kleinen Pausenunterbrechungen immer wieder sagen würde. Und ihr hört richtig, mein Name ist Micho, ich moderiere heute, denn Rico ist nicht da. Aber ich rede nicht alleine, das kann ich nicht so gut, sondern ich habe Tobi dabei. Hallo Tobi.
Moin, moin.
Ja, warum ist Rico nicht dabei? Denn eigentlich waren wir heute nicht nur zu zweit, sondern wir waren zu viert. Es war tatsächlich so, dass wir uns zusammen mit Chris die Nacht um die Ohren geschlagen haben. Ich glaube, es war Montag, die Nacht von Montag auf Dienstag, irgendwann bis 12:30 nachts, wo wir dann kräftig aufgenommen haben. Und ja. Dann hatten wir, gab es massive technische Probleme. Ganz massiv, um es mal so zu sagen. Tobi war irgendwie, hatte eine Mickey-Maus-Stimme, der war also irgendwie Tonhöhe, als wäre er ein Kastrat und auf Speed, weil er irgendwie die dreifache Geschwindigkeit hatte. Ich hatte ständig irgendwelche Aussetzer und weil die Spuren asynchron liefen, sind wir uns auch alle noch ständig gegeneinander ins Wort gefallen. Und es war einfach, obwohl wir es tatsächlich in mehrere Stunden Arbeit versucht haben, einfach nicht mehr zu reparieren. So, das tut mir sehr leid für Chris, das tut mir sehr leid für Rico, denn die Folge war echt schön. Wir werden das aber nachholen. Aber wir haben gesagt, wir wollen euch, da wir letzte Woche ja schon nicht aufgezeichnet haben und es um unseren Geburtstag rum ist, wollen wir euch halt nicht alleine lassen, sondern wollen euch auch heute etwas bieten. Also diesmal sogar versuchen wir ein neues Tool, deswegen seien etwaige technische Probleme ja, verziehen. Wir sagen aber direkt, also wir haben ja. Ich möchte es allen nochmal sagen, wir haben bisher über Discord aufgenommen. Discord hat in letzter Zeit ganz massive Probleme. Der große Vorteil von Discord war halt das umsonst. Tobi und ich, wir nehmen heute mal über Zoom auf. Zoom hat den Nachteil, aufnehmen kann man nur zu zweit unbegrenzt. Zu dritt sind maximale Meetings von 40 Minuten Länge möglich, es sei denn, man hat die Bezahlversion, die wiederum 14 Euro pro Monat pro Person kostet. Glaube ich zumindest pro Person. Ja, danke schön. Ja, aber nichtsdestotrotz, heute zu zweit können wir das zumindest mal nutzen. Tobi, wie ist es dir so die paar Tage ergangen seit Montag?
Naja, also ich reg mich immer noch über den Bot von Discord auf, aber ich hoffe, dass ich diesmal in einer vernünftigen Geschwindigkeit zu verstehen und zu hören bin, weil ich habe ja Teile davon auch gehört und Katastrophe. Und wenn dann so 2,5 Stunden, gut, es fühlte sich nicht wie Arbeit an, aber wenn man 2,5 Stunden dann dafür aufbringt und das Ganze ist dann für die Tonne, das ist schon relativ ärgerlich und es war einfach scheiße. Und naja, wollen wir mal gucken, wie wir es jetzt mit Zoom alternativ hinbekommen, ob wir es stabiler hinkriegen, ob die Technik besser ist oder ob wir vielleicht nochmal wechseln müssen. An dieser Stelle auch von mir doppelter Gruß, einmal an Chris und Rico. Das Thema, was wir Montag schon besprochen haben, holen wir nächste Woche nach. Und nochmal der zweite Gruß an den Discord-Bots. Verschwinde. Echt. Ah! Ich bin so ärgerlich. Gibt's gar nicht.
Ja gut, aber der Aufruf an alle, die zuhören, falls jemand einen Tipp hat für ein gutes Aufnahmetool, das die Anforderungen oder unsere Anforderungen tatsächlich auch erfüllt für entweder kleines Geld oder aber, was uns am allerliebsten wäre, Freeware, immer her damit. Anforderungen sind unter anderem, dass wir für jeden Teilnehmer eine separate Audiospur haben, damit wir es hinterher auch ein bisschen nachbearbeiten können. Ja, ich glaube, das ist die Hauptanforderung, dass man damit halt problemlos aufnehmen kann, dass die Tonqualität in Ordnung, zumindest in Ordnung ist. Ich weiß, dass unsere Tonqualität nicht immer die beste ist, aber das würde man bei Freeware auch erwarten. Also das sind so die Anforderungen, und wo man mit 3 Mann auch oder mit 4 Mann zum Teil auch länger aufnehmen kann. Also falls jemand einen Tipp hat, immer her damit. Wir suchen. So, aber so viel zum Thema, ja, nicht ganz so viel zum Thema Dolphin Strife intern. Da wird es noch was geben. Aber zuerst müssen wir uns ja um andere Dinge kümmern, denn es gibt ein paar News. Und zwar, News, die nicht unbedingt direkt die Dolphins betreffen, sondern die NFL im Allgemeinen und damit auch indirekt Auswirkungen auf uns haben. Und die erste News, die natürlich eingeschlagen ist wie eine Bombe, war Patrick Mahomes. Irgendwelche Zahlen, ich glaube knapp um die 500 Millionen für 10 Jahre, irgendwie sowas oder 480, aber irgendwie ganz anders strukturiert und hin und her. Aber da haben wir hier mit Tobi einen Spezialisten. Tobi, wie wäre es, wenn du da mal ein bisschen was erklärst?
Ja, also, was man vielleicht verstehen muss bei dem Patrick Mahomes-Vertrag ist, es geisterten ja Zahlen davon, dass es ein 12-Jahres-Vertrag wäre oder. Nein, es ist ein 10-Jahres-Vertrag, der an den Vertrag anschließt, den Patrick Mahomes momentan bei den Kansas City Chiefs schon hat. Das heißt, diese 10 Jahre bis letzten Endes 2031 einschließlich hängen sich an den normalen, in Anführungszeichen, Vertrag dran, den er als Rookie damals unterschrieben hat. Um das Ganze mal auch zahlentechnisch zu erklären, dieser Vertrag hat dann ein Volumen von knapp $450 Millionen, der sich an verschiedene Boni und Incentives dranhängt. Wenn man also sieht, dass von einigen die Rede ist von einem 12-Jahres-Vertrag für $477 Millionen, dann heißt es letzten Endes einfach nur, dass da die 2 Jahre, das 2020er Jahr mit knapp 5,3 Millionen Cap-Hit und das 2021er Jahr mit knapp 24,8 Millionen Cap-Hit einfach nur hinten dran gehängt ist. Kansas City hat sich also bis 2032 einschließlich erstmal die Dienste von Herrn Mahomes gesichert, wenn alles so läuft, wie sich Mahomes und die Franchise das vorstellen. Patrick Mahomes wäre zu dem Zeitpunkt im Übrigen 35 Jahre alt, also ist die Frage, ob er danach nochmal einen neuen Vertrag unterschreiben wird. Auf jeden Fall haben sich beide Seiten da relativ stark committed. Gehen wir mal in die einzelnen Zahlen rein, um zu sehen, wer da jetzt Gewinner oder Verlierer dieses Deals ist. Dieser Vertrag lässt sich im Groben aufsplitten in 2x5 Jahre. Die ersten 5 Jahre ist zum Beispiel die Base Salary, die Patrick Mahomes bekommt, noch relativ gering. Da reden wir von minimal $1,5 Millionen 2022 bis maximal $5,5 Millionen 2023. In den Jahren 24, 25 und 26 reden wir da jeweils von $2,5 Millionen. Der Signing-Bonus, den er dafür bekommt, ist auch relativ gering. Der beläuft sich nämlich nur auf $10 Millionen, den Mahomes aufgeteilt in den ersten 5 Jahren des Vertrages bekommt. Das heißt, 2 Millionen pro Jahr und dann hat sich das. Was immer gleich bleibt in den darauf folgenden Jahren, in den 10, ist der Workout-Bonus. Das heißt, das sind gewisse Trainingsziele, die er erreichen kann oder erreichen muss, um eben diesen Workout-Bonus zu bekommen. Der ist regelmäßig und ist über die 10 Jahre verteilt, jeweils $550,000 hoch. Der große Unterschied, und da beginnt es nun auch für die Franchise an sich interessant zu werden, ist der Roster-Bonus. Das heißt, dass er Geld bekommt an einem gewissen Tag im Kalender, wenn er dann da im Roster steht. Das ist jeweils, ich habe es mir nochmal angeguckt, Montag hätte ich es noch nicht genau gewusst, aber heute habe ich dann nochmal nachgesehen. Wenn er am dritten Tag der Liga, also es gibt ja offiziell im Rahmenkalender immer einen Tag, der so als der erste Tag der neuen Saison bezeichnet wird. Und wenn er an dem dritten Tag der Liga noch im Roster der Kansas City Chiefs steht, dann bekommt er den großen Zahltag, der über diese 10 Jahre verteilt immer mal wieder ansteigt, aber schon reichlich ist. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, 2021 beim alten Vertrag bekommt er 21,7 Millionen Dollar, wenn er im Roster steht. Und diese Summe wird in den darauffolgenden Jahren nur 31 unterschritten, also im letzten Jahr. Da würde er lediglich 13,9 Millionen Dollar Rosterbonus bekommen. In den Jahren dazwischen sind es aber immer so zwischen 27 und knapp 38 bis 39 Millionen Dollar, die er bekommt, wenn er es ins Roster schafft. Das absolute Highlight ist 2027. Da würde er 50 Millionen Dollar bekommen, wenn er es ins Roster schafft. Das Ganze hat dann natürlich auch Auswirkungen auf den Cap-Hit. Und da wird es dann auch wieder für die Gegner interessant. Das heißt nämlich, wie sieht es mit der Salary Cap aus? Was können sich die Chiefs erlauben? Und wie sieht das jedes Jahr aus? Da muss man sagen, sieht es bis auf wenige Jahre eigentlich relativ human noch aus für die Kansas City Chiefs. Also die 40 Millionen Dollar für einen Spieler fallen, die sind ja bis jetzt noch nicht erreicht. Und auch Doug Prescott, der ja bis heute, oder heute in dem Sinne, weil wir heute Mittwochabend haben und heute am Abend / in der Nacht die Deadline abläuft, bis der sich die getaggten Spieler mit den Franchises auf Langzeitverträge einigen können. Bei Doug Prescott sieht es nicht nach einer Einigung aus. Der wird also diese 40 Millionen Dollar nicht knacken. Spätestens 2023 werden sie durch diesen Patrick Mahomes-Vertrag dann fallen, weil der Cap-Hit von Patrick Mahomes im Jahr 2023 auf 4, 5 Millionen Dollar liegt. Dann geht er mal wieder runter im Jahr darauf auf knapp 40 Millionen, aber in den Jahren darauf, 2025 bis 2031, wird dieser Cap-Hit also nie unter die 40 Millionen Grenze fallen. Mit dem Highlight, da sind wir dann wieder im Jahr 2027, da wird es für Kansas City schwierig werden, da liegt der Cap-Hit nämlich bei knapp 60 Millionen Dollar. Und wenn man überlegt, aus heutiger Sicht, mit nach heutigem Salary Cap, ist es knapp etwas weniger als ein Drittel des Geldes, was dann alleine für Patrick Mahomes rausgehen würde. Die Frage ist jetzt, warum macht Kansas City das? Und warum macht Mahomes das? Bei Mahomes ist es klar, der hat, wenn er seine Leistung zeigt, ausgesorgt. Der hat immer sein Gehalt und der hat auch eine No-Trade-Klausel in diesem Vertrag. Das heißt, Kansas City kann ihn jetzt nicht ohne weiteres da irgendwie weggeben. Aber warum macht Kansas City das? Das ist ganz einfach. Auf der einen Seite ist das Dead Cap für Patrick Mahomes in den Jahren ab 2025 noch nicht festgelegt, weil dieses Dead Cap darf man, ich glaube, laut CBA nur auf 5 Jahre festlegen. Das heißt, es wird immer eine Möglichkeit geben, hier in den Jahren später nachzuverhandeln. Hier lässt sich dann aber auch der Cap-Hit, der gegen die Salary Cap zählt, in Restrukturierungen nachverhandeln. Das heißt, hier hat Kansas City locker die Möglichkeit, da wieder was umzuschichten, hinten drauf zu ballern und wie auch immer, weil sie quasi immer wieder eine Art Teamoption haben, in den Jahren darauf entscheiden zu können, ob sie Patrick Mahomes noch behalten wollen oder nicht. Von daher ist es auch für Kansas City kein schlechter Deal. Und wenn man sich überlegt, dass wahrscheinlich der Salary Cap in den letzten Jahren schon immer relativ angestiegen ist und dies dann auch in den nächsten Jahren tut, ich sage jetzt mal so als grobe ab 9 Millionen im Jahr, dann ist es zwangsläufig, dass irgendwann diese 40-Millionen-Grenze für Quarterbacks eh gefallen wären. Und ich meine, wir reden von Patrick Mahomes und seiner Qualität, von einem der 2, 3 besten Quarterbacks der Liga. Also wenn jemand dann dieses Geld auch wert sein sollte, dann er. Ne? Also man muss es ja auch einfach mal so sehen. Man hat einen 5-Jahres-Vertrag über 200 Millionen Dollar und man hat danach einen 5-Jahres-Vertrag über 250 Millionen Dollar. Und ich gehe fest davon aus, dass wir in 7 Jahren, wir reden ja jetzt hier von den Jahren 2027 und folgend, da nicht nur einen Spieler haben werden, der die 40 Millionen Dollar Grenze erreicht, sondern dass das dann ab diesen Jahren nicht die Regel, aber für die Spitzenathleten, für die Spitzenquarterbacks eine Summe sein könnte, die nicht gerade unüblich ist. Ich meine, die Quarterbacks, die jetzt gerade erst ihren 5-Jahres-Vertrag unterschrieben haben, die sind natürlich jetzt ein bisschen in den Hintern gekniffen. Aber wenn ich an so Leute wie Deshaun Watson oder Dak Prescott denke, die haben natürlich in ihren Vertragsverhandlungen durch diesen Monstervertrag für Patrick Mahomes Riesenargumente, um eben in ähnliche Regionen vorstoßen zu können. Wie das Ganze weitergeht, wird man warten. Ob man sich in Kansas City in 2 Jahren in den Arsch beißt, weil sich Patrick Mahomes das Kreuzband gerissen hat und die Karriere beenden muss. Ob er weitere Ringe sammelt, man wird es sehen. Aber aus heutiger Sicht wirkt die Zahl einfach viel bombastischer, als sie letzten Endes ist. Und man wird es erst in 10 Jahren beurteilen können, ob es viel oder ob es nicht so viel war.
Was würdest du denn aus heutiger Sicht sagen? Was glaubst du? Guter Deal oder kein guter Deal?
Guter Deal für beide Seiten, sonst hätten sie es nicht abgeschlossen. Ich hätte es vielleicht für Kansas City Cap angeschlossen und einen prozentualen Anteil ausbezahlt. Das wäre vielleicht so mein Vorgehen gewesen.
Da war ja vorher groß die Rede von, ob das passieren würde. Jetzt ist es letzten Endes doch eine klassische Vertragsstruktur gewesen. Aber durch diese lange Vertragslaufzeit, durch die Struktur, kann Kansas City natürlich auch jederzeit den Vertrag relativ simpel umstrukturieren, sodass die auch immer wieder Cap Space freimachen können. Das ist doch richtig, ne?
Das ist möglich.
Ja, also von daher ist es für mich eine Win-Win-Situation. Ja, Ladies and Gentlemen, mir wirft man immer vor, ich hole weit aus, aber Tobi war noch nicht fertig, Entschuldigung.
Nee, aber wenn man sieht, dass Kansas City dann in den Tagen darauf, ich glaube, mit Dee Ford einen weiteren Spieler an die Franchise binden konnte, dadurch, dass Patrick Mahomes diesen Vertrag bekommen hat und dass er ihn in den 2 Jahren, die sie jetzt haben, Sicherheit bringt, dann muss man natürlich sagen, clever gemacht von Kansas City. Jetzt müssen sie es nur noch sportlich in eine Dynastie umwandeln. Dann haben sie es natürlich richtig gemacht.
Naja, im Moment sieht es ja stark danach aus, aber das sei auch nochmal gesagt, also Pat McMahomes ist natürlich ein Bomben-Quarterback. Er muss allerdings erstmal beweisen, er hat jetzt 2 Saisons, er muss beweisen, dass er es konstant über einen längeren Zeitraum auch wirklich so abrufen kann, auch wenn die ganze Situation mal schlechter wird. Denn im Moment ist es ja so, dass Pat Mahomes auch viel vom Scheme lebt. Natürlich kreiert er auch außerhalb der Struktur relativ viel selber. Das macht ihn auch so hervorragend. Er ist auch eine Art Dual Threat, also er kann auch laufen und alles, keine Frage. Und ich will Pat Mahomes auch nicht schlecht reden. Aber man muss auch sagen, das Scheme, das Andrew Reid ihm dahin zaubert, mit den absoluten Mismatch-Spielern wie Tyreek Hill, ist natürlich für einen Patrick Mahomes auch nochmal Gold wert. Er ist in so ein Scheme reingekommen, er hat diese Entwicklung vollzogen auf der Basis um ein hervorragendes funktionierendes Team und hier herum, und daran ist er auch gewachsen. Und wenn ich das an der Stelle nochmal sagen darf, ich weiß, das hören viele und auch du, Tobi, wahrscheinlich nicht gerne, aber das fehlte zum Beispiel einem Josh Rosen. Das hat ein Josh Rosen nie als Chance bekommen und ich glaube, dass ein Josh Rosen nicht dieselbe Art zu spielen, aber dasselbe Potenzial hat wie ein Mahomes und das ärgert mich irgendwo. Aber von der Vertragsstruktur her brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Ich glaube, das wird oder das hätten wir keinem unserer Quarterbacks, die wir bisher hatten, bezahlt. Und was glaubst du, dauert es lange, bis da wieder jemand drankommt?
Ich hab's am Montag schon mal gesagt, weil da, ich glaube, Chris war es, der auf den Vorteil eingespielt hat, dass wir 5 Jahre lang auf Tua noch den Daumen drauf haben. Wenn wir in 5 Jahren da stehen, Tua hat uns mindestens einen Ring hingezaubert, wir sind in der Entwicklung so weit, dass wir sagen können, der Rebuild war super, dann soll er meinetwegen auch so einen Vertrag bekommen, dann hätte er ihn verdient. Aber vorher muss ich mir um sowas keine Sorgen machen. Das finde ich bei Miami ist gut. Da sparen sie nämlich die nächsten Jahre, gerade auf dieser Position, wenn alles gut läuft, reichlich.
Ja, man sagt ja immer, ein Quarterback auf seinem Rookie-Vertrag ist der größte Cap-Vorteil, den eine Franchise überhaupt haben kann. Und eigentlich der größte Vorteil, den eine Franchise finanziell zumindest haben kann. Gut, aber apropos Finanzen. Rico hatte am Montag bei der Aufnahme, die daneben ging, sich ein bisschen aufgeregt. Er hat gesagt, boah, immer hacken alle auf den Patriots rum. Die haben jetzt wieder was mit ihrem Capspace gemacht. Irgendwas war mit Antonio Brown und Hernandez. Aaron Hernandez ist das, glaube ich, der da auch noch mit bei war, da spukte irgendwas rum. Und Rico sagte halt, boah, Leute, lasst die Franchise in Ruhe. Wenn es legal ist, dann haben sie es einfach clever gemacht. Wenn es illegal ist, ja, dann muss da die NFL doch was dran tun. Aber warum regt ihr euch auf, was mit den Pets war? Ich reg mich immer auf, wenn die Pets irgendwas machen. Trotz allem habe ich nicht so wirklich verstanden, was sie gemacht haben. Aber Tobi, Graf Zahl, da bist du ja mein Experte für.
Die Patriots hatten...
Ganz kurz, soll ich mir zwischendurch einen Kaffee machen gehen oder?
Also das ist jetzt nicht so, das dauert jetzt nicht so lange wie das, wie die Geschichte okay. Über Patrick Mahomes.
Alles klar.
Also es ist letzten Endes eigentlich relativ einfach. Die Patriots haben zum Beispiel bei Antonio Brown 9 Millionen Dead Cap gehabt, wo dann nicht ganz klar war, ob sie ihm diese komplette Summe oder ob sie da noch was einsparen. Also letzten Endes ging es da um den 9 Millionen Signing Bonus, den er bekommen hat von den Patriots. Davon wird er jetzt, weil sie ihn rechtzeitig entlassen haben, das hat sich wohl jetzt endgültig geklärt, nicht mehr die 9 Millionen bekommen, sondern nur 5 Millionen und die anderen 4 Millionen gehen halt zurück zu den New England Patriots, die sie dann in diesem Jahr neu verwenden können. Die zweite Personalie, die ist liegt noch weiter zurück, die beschäftigt sich nämlich mit dem Tight End Aaron Hernandez der New England Patriots. Bei dem einen oder anderen werden jetzt die Glocken klingeln. 2012.
Mörder.
Ja, genau, der ist es. 2012 einen 7-Jahres-Vertrag unterschrieben, 2013 entlassen und 2017, ich glaube sogar in der Haft, die er antreten musste, weil er wegen Mordes verurteilt wurde, sagen wir es wertneutral, zu Tode gekommen. Und da sind wohl noch Zahlungen, die der Nachlassverwalter oder die Nachkommen von Aaron Hernandez an die Forderungen an die Patriots gestellt haben, die 6 Millionen insgesamt waren, aber von denen sind wohl 3,5 Millionen knapp berechtigt, / angemessen, sodass hier die Patriots weitere 2 Millionen an Capspace einsparen. Das Ganze habe ich mir aber auch mühsam angelesen. Also man sieht anhand dieser ganzen Geschichten, wie tief die Patriots da in die Trickkiste greifen mussten, um diesen Cap Space zu schaffen. Sie stehen jetzt bei knapp 8 Millionen in Cap Space. Die brauchen sie gerade für die Saison, durch Corona bedingt, aber auch mehr als dringend, denn aus meiner Sicht ist nicht sicher, ob deren Center David Andrews überhaupt einen Snap spielt unter Corona. Letztes Jahr ja mit einer schweren Lungenkrankheit und einer Lungenentzündung und Lungenembolie das ganze Jahr ausgefallen. An dessen Stelle, wenn er nicht spielen muss, wird er nicht spielen, da gehe ich von aus. Und bei Corona wird man eben mehr Spieler benötigen. Das heißt, man wird auch mehr als die 53 Spieler benötigen, die in der Cap-Geschichte mit integriert werden. Und diese 8 Millionen, die Patriots da jetzt knapp haben, brauchen sie aber auch mehr als nötig und mehr als dringend. Es kamen ja dann gleich wieder Spekulationen auf von wegen, ja, Bill Belichick würde sich dann mit Jadeveon Clowney verstärken oder wem auch immer. Nein, dem kann man ganz klar sagen, da kann man ganz klar sagen, dem kann man eine Absage erteilen, denn das ist überhaupt nicht drin. Nichtsdestotrotz ist es eine schallende Ohrfeige für Cam Newton, der fürs Veterans Minimum spielt und als sie noch kein Geld hatten und jetzt 3 Tage später ist auf einmal wieder ein bisschen was an Geld da. Also da würde ich mir an dessen Stelle schon verarscht vorkommen. So, das war der Monolog beendet.
Es ist aber letztendlich legal, was die Patriots gemacht haben.
Natürlich ist es legal. Und dass gerade die Rückforderungen an Antonio Brown berechtigt sind, zeigt ja die Vergangenheit. Der Vogel hat ja nun wirklich alles gemacht, um Franchises in der NFL davon zu überzeugen, dass er einen an der Waffel hat.
Ja, also die Patriots brauchen den Cap Space ja wegen dem Center, ne?
Ich gehe schwer davon aus, dass David Andrews, wenn das mit der Corona-Krise so bleibt, nicht spielen wird in diesem Jahr. Das wäre Wahnsinn. Ne? Also ich kenne jetzt seinen Gesundheitszustand noch nicht, aber in Deutschland würde der zur Hochrisikogruppe zählen und der dürfte sicherlich alles machen, nur kein Sport.
Ja, das ist halt eben die Frage. Es geht ja nicht um Sport, glaube ich. Oder wenn er keinen Sport machen darf, ist er eh Sportinvalide. Dann fällt er raus. Und wenn es um Corona geht, nochmal, ich glaube, dass nicht das Problem die Team-Activities bei Corona sind. Das wird immer so getan, als würde man die Sportler schützen wollen. Ich glaube, darum geht es letztendlich nicht. Aber da haben wir auch schon oft genug gesprochen. Ich kann zu den Cap-Tricks der Patriots natürlich nicht viel sagen, außer, ja, da haben sie auch einen Meister irgendwie am Werk, der es immer wieder schafft, da noch irgendwas rauszuholen. Chapeau. So blöd ich das auch finde, muss man sagen, Chapeau. Also, wo die Kohle noch herholen, ist einfach nur Respekt.
Aber sagen wir es mal so. Also, wir Dolphins könnten das zum Beispiel bei Xavier Howard auch. Also, ich meine, die Vorwürfe an ihn sind zwar jetzt inzwischen fallen gelassen worden, aber auch der hat im Vertrag, so wie die meisten Profis, Klauseln stehen, dass man gewisse Gelder zurückbehalten kann. Und ich glaube, ich meine gelesen zu haben, dass bis auf knapp 1 oder 2 Millionen, die wir ihm zahlen müssten, wir auch von Xavier Howard, wenn es eng werden könnte, gewisse Gelder zurückverlangen könnten.
Also, in dem Zusammenhang fällt mir etwas ein, was wir am Montag eben nicht hatten in der Aufnahme. Und zwar, in dem Zusammenhang mit Xavier Howard hatte ich auch vor einiger Zeit mal die These aufgeworfen, dass in letzter Zeit verdammt viele falsche Anschuldigungen gegen Footballer erhoben werden. Und das hatte ich in dem Zusammenhang gesagt mit Quinton Dunbar und die Andre Baker waren das, glaube ich, die angeblich bei einem Raubüberfall dabei gewesen sein sollen, was da sich dann in der Luft zerrissen wurde, weil die halt jede Menge Zeugen hatten. Tobi, hast du mitbekommen, was passiert ist?
Ich meine gelesen zu haben, dass ich glaube zum Beispiel bei DeAndre Baker, der gewisse Leute bestochen haben soll, um dann für sich aussagen zu können.
Genau, die haben die Zeugen bezahlt. Irgendwie haben die wohl das Konzept von Diebstahl nicht ganz verstanden. Die Idioten, Entschuldigung, aber anders kann man das ja nicht sagen.
Ja, ja.
Die haben ein paar Uhren im Wert von ein paar hundert Dollar geklaut, mit bewaffnetem Raubüberfall zu zweit. Und Boah. Und das, ich glaube, die Andrew Baker ist ein First-Round-Pick gewesen. Also sorry, wie dumm kann man sein?
Ja, die sind auf jeden
Fall.
Und
dann bezahlt er die Zeugen dafür, dass sie ihm ein Alibi geben und alles hin und her. Ja, ich glaube, das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Und die Baker ist, glaube ich, bei den Giants, ne?
Ja, genau, richtig. Und
ja, danke schön. Also die werden sich auch freuen.
Ja, ich denke nicht, dass er für dieses Jahr für die Giants spielen wird. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube nicht, dass er überhaupt noch mal Football spielen wird, wenn ich ehrlich bin.
Nach der
ich
Nummer.
Ich glaube, Quinton Dunbar und er, die werden beide im Gefängnis verschwinden.
Ja, nach der Nummer auf jeden Fall.
Keine Frage. Aber apropos Nummer, ein Thema, über das wir auch reden müssen, was uns eigentlich jetzt als Dolphins wirklich gar nicht betrifft, ist die Washington, ja, ich sag jetzt mal so, die Washington Redskins haben bekannt gegeben, das, was lange erwartet wurde, dass sie sich von dem Namen Redskins trennen werden. Also sind jetzt die Washington TBAs, die Washington to be announced. Es ist noch nicht bekannt, welchen Namen sie jetzt verwenden, aber es war klar, das musste im Zuge auch der sozialen Unruhen, der Black Lives Matters Bewegung musste es kommen, denn Redskins, übersetzt Rothaut, ist einfach rassistisch. Ja, das ist einfach rassistisch und da muss nichts anderes kommen. Also ich bin der Meinung, dass hätten sich da schon lange Gedanken drüber machen können und Chris hat es am Montag sehr schön gesagt, ja, dann sag den Namen halt. Jetzt mach doch nicht so ein Riesentowabo darum, sag den Namen halt. Da sind ja jede Menge Namen durch die Gegend geflogen, Washington Capitals, ich habe ja gesagt, Washington Trumps, Red Hawks oder sonst irgendwas. Oder in dem Zusammenhang muss ich mal gucken, ob ich das noch alles zusammenbekomme. Erstmal war es so, dass gesagt worden ist, dass der Name an die lange Tradition der Franchise erinnern soll.
Genau.
Und dass er außerdem als Militär angelehnt sein soll. Und da denken natürlich viele direkt an den Namen der Franchise, wie sie damals gegründet wurde. Das ist gegründet worden als die Washington Braves. Und dann sind sie kurze Zeit danach halt eben in die Redskins umbenannt worden. Und außerdem hat der Besitzer der Washington Redskins, hält ja schon seit mehreren Jahren die Rechte an dem Namen der Washington Warriors. Die Farben von Washington sollen gleich bleiben und es gab jetzt viele, die schon gesagt haben, boah, direkt den Redskin-Merchandise sichern, weil der wird irgendwann mal viel Geld wert sein. Mag sein, aber zum Beispiel auf den Trikots ist gar nichts von den Redskins. Die Farben bleiben ja erhalten. Sie haben auch schon überlegt, ob das Logo vielleicht erhalten bleiben soll. Das könnte ja auch bei Warrior erhalten bleiben. Da kann man jetzt auch lange drüber streiten, ob das rassistisch ist. Aber über die Rassismusfrage werden wir uns sicher gleich nochmal äußern können. Tobi, was sagst du zu den Washington TBAs?
Zwangsläufig und überfällig, ganz ehrlich. Weil, dass dieser Name rassistisch ist, das ist ja in Amerika nicht erst seit gestern bekannt, sondern es gibt ja immer mal wieder ich sage jetzt mal grob seit 30 Jahren diese Diskussion, ob sie sich nicht umbenennen sollen. Und irgendwie haben es gewisse Kreise dann immer wieder geschafft, von dieser Diskussion abzulenken und das ist längst überfällig gewesen, dass man sich da Gedanken macht. Und ansonsten ist NFC andere Conference, ich sehe die nur alle 3 Jahre mal gegen Miami, also ob die jetzt, keine Ahnung, Washington Virgins oder Washington Warriors oder Washington
Rookies Washington Virgins, war das nicht, wenn die ein pinkes Trikot bekommen, wenn die ihre Farben in pink ändern würden, das fandet ihr auch so toll.
Ja, richtig. Erstes neues Vereinsmitglied Tim Wiese übrigens, aber das war nur nebenbei.
Washington Duffy Ducks oder wie war das?
Ja, ich hatte statt Raccoons am Montag Duffy Ducks genannt, weil es mir wirklich völlig egal ist, wie die nun heißen, solange sie nicht wieder in diese rassistische Ecke da irgendwas gehen und meine Gott. Und selbst wenn sie Washington Unity oder was weiß ich was heißen, dann ist das halt so. Dann soll es so sein.
Ja, ich würde allerdings jetzt gerne noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehen, denn ich habe ein Problem. Und ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, weil man wird sehr schnell dann auch in eine Rassistenecke gepackt. Und dass ich da nicht irgendwie mich falsch ausdrücke oder dass irgendwas falsch verstanden wird. Also, ganz klar, der Name Redskins ist rassistisch, Ende aus, der muss weg. Und rassistische und diskriminierende Namen generell haben nichts zu suchen irgendwo. Jetzt sage ich allerdings, rassistisch bzw. diskriminierend ist für mich, wenn auf ein Verhalten oder auf ein äußerliches Merkmal dementsprechend so hingewiesen wird. Ja? Die Cleveland Indians, Baseballteam, kennen wahrscheinlich alle von den Indianer von Cleveland, wie Chris so schön gesagt hat, ich nehme jetzt alle Witze von Chris einfach vorweg, der dann meinte von wegen, die müssen den Namen ändern, weil die Leute denken immer noch, dass Charlie Sheen noch da spielt.
Ja.
Wollen ihren Namen auch ändern. Und das verstehe ich nicht ganz, denn Indianer, klar, der Begriff ist insofern historisch belastet, als dass europäische Eroberer im Namen von Christoph Kolumbus quasi nach Amerika gekommen sind und die amerikanischen Ureinwohner, die so als ganzes Volk oder als ganze ethnische Gruppe für sich ja gar keinen Namen hatten, als Indianer bezeichnet hat, weil er nach Indien gekommen ist. So, jetzt kann man natürlich sagen, der Begriff ist historisch vorbelastet, aber das wird irgendwann jeder Begriff sein, wenn man nur weit genug zurückgeht. Für mich ist Indianer, damit das auch niemand falsch versteht, für mich ist Indianer ein Begriff wie Deutsch, wie Englisch, wie Engländer, wie Franzose, also ein einfacher Nationalitätsbegriff quasi. Oder Eurasier, wenn man so will, für eine ethnische Gruppe in der Beziehung. Und da sehe ich den Rassismusaspekt nicht so, weil ich das einfach auch nicht als diskriminierend benutzen würde. Habe ich da irgendwas falsch verstanden, Tobi, oder stimmst du mir dazu?
Nee, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich sehe das ähnlich, dass sie es überprüfen müssen, ob es vielleicht was andere Möglichkeiten gibt. Das kann ich nachvollziehen, das ist okay. Aber sie müssen ihn aus meiner Sicht nicht ändern, schon allein, weil sonst White Thing Worn und wie sie alle heißen, aus den grandiosen 80er-Jahre-Filmen dann ihren Namen verlieren würden.
Wobei man Folgendes sagen muss, die Filme heißen ja nur in Deutschland die Indianer von Cleveland, in den USA, beziehungsweise im Originaltitel heißt es ja Major League.
Ja, aber immer noch grandios.
Aber da habe ich dann ein Mittelding genau dazwischen. Es gibt ja noch ein Team in der NFL, das so ein bisschen nach den Ureinwohnern benannt ist. Und da kann ich die Rassismusdebatte vielleicht sogar ein bisschen verstehen. Und zwar geht es um den amtierenden Super Bowl Champion, um die Kansas City Chiefs, die Kansas City Häuptlinge, wo sich auch tatsächlich amerikanische Ureinwohner auch schon über den Schlachtruf der Fans beschwert haben und auch schon mal gefordert haben, dass auch die Kansas City Chiefs ihren Namen ändern sollen. Hast du was davon gehört, Tobi, und was hältst du davon?
Ich habe davon gehört, aber ich denke, dass zum Beispiel Chiefs als Begriff relativ unverfänglich ist und auch nicht geändert werden müsste. Man sieht es ja auch an dem Logo, es ist ja klar, man könnte es ja auch positiv auch als Hommage an die Häuptlinge der amerikanischen Ureinwohner sehen. Also da sehe ich nicht so das Problem. Und dass die Chants geändert werden müssten, dann sind wir ganz schnell weltweit dabei, dass wir dann irgendwelche Schlachtrufe, die nun nicht offen rassistisch sind und die auch gar nicht in Bezug auf Rassismus gemeint sind, verändern müssten. Also
ja, du kommst halt ganz schnell da in eine Diskussion rein, die schwierig, ne? Und schwierig zu führen. Allein schon kommst du irgendwann in die Diskussion rein, was ist wichtiger, die Bedeutung, die dahinter steckt, oder wie es bei entsprechenden Leuten ankommt. Ja. Die Frage ist, was ist daran wichtiger, was ist wirklich rassistisch? Denn die Chants sind ja nicht rassistisch gemeint, aber es kommt bei Indianern, amerikanischen Ureinwohnern, Entschuldigung, rassistisch an. Die Frage ist, wer hat jetzt recht? Was steht vorne? Das können wir hier auch nicht abschließend klären.
Nein.
Würde mich aber auch die Meinung von allen Leuten außerhalb interessieren. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, da geht es nicht mehr darum, von wegen, ob man Rassismus gut heißt oder nicht. Die Frage ist, was ist Rassismus oder wie weit geht Rassismus und wo geht er irgendwie nicht mehr weiter? Ist eine schwierige Frage. Aber zum Thema Rassismus, Black Lives Matter Bewegung, gibt es auch noch eine News. Die hatten wir am Montag noch nicht. Und das war Kenny Stills, Teilnehmer am Miami Miracle vor 2 Jahren, ehemaliger Wide Receiver von uns, ist ja sehr aktiv gewesen, was Proteste, auch Fahnenproteste angeht. Er hat ja auch gekniet. Wir haben schon gesagt, er kriegt in Texas viel Spaß. Aber mit ihm ist jetzt etwas passiert, Tobi, richtig?
Ja, das stimmt. Wir wussten es Montag noch nicht, weil es einfach auch erst gestern war. Ne? Es hat ein...
Also einmal erklärt, wir haben jetzt Mittwochabend.
Ja, genau.
Damit auch alle Bescheid wissen.
Es hat gestern einen Protestmarsch in Louisville in Kentucky gegeben, wo so circa 100, 150 Leute dafür Gerechtigkeit für Breonna Taylor auf die Straße gegangen sind. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder den Fall Breonna Taylor jetzt noch im Hintergrund hat. Die Polizei stand bei ihr vor der Tür und hat nicht auf sich aufmerksam gemacht und hat sie durch die geschlossene Tür einfach erschossen. Und die Täter, also Täter jetzt in Anführungszeichen, aus meiner Sicht sind es welche, ob es jetzt welche sind, das sollen andere Stellen klären, wurden von der Polizei in einer internen Ermittlung nicht bestraft. Und dagegen gehen halt viele Menschen auf die Straße. Warum das Ganze jetzt in Louisville, dieser Protestmarsch, sollte auf dem Gelände oder auf dem Besitz des Attorney Generals von Kentucky, der Mann heißt Daniel Cameron, enden. Und die Demonstranten haben da wohl so eine Art Sitzstreik veranstaltet. Der Daniel Cameron hat wohl die Polizei gerufen, dass die Demonstranten von seinem Grundstück entfernt werden sollen. Die Polizei hat als erste die Demonstranten aufgefordert zu gehen und als sie das nicht getan haben, als sie ihren Sitzstreik weitergemacht haben, dann sind um die 100, also die Presse schwankt da so zwischen 87 und 103 Leuten in Polizeiarrest gekommen, unter anderem auch eben Kenny Stills, der an diesen Protesten teilgenommen hat. Inzwischen, das weiß man seit 1 oder 2 Stunden, ist er wieder auf freiem Fuß, aber es ist auf jeden Fall bezeichnend, dass er zu diesen Protestlern gehörte.
Finde ich auch. Also ich meine, ich habe Kenny Stills immer gemocht. Ich finde, er hat sich charakterlich einwandfrei verhalten. Selbst Ross, und das finde ich ja ganz bezeichnend, das wirft ein gutes Licht auf unseren Owner, der mit einem durchaus schwierigen Charakter, Repressalien oder sowas gegen ihn gefordert. Er hat ihn reden lassen, er hat einen mündigen Profi gefördert. Und da habe ich immer mir schon gedacht, von wegen, wenn er nach Texas geht, zu dem tollen Owner da, der nun wirklich rassistisch ist, da wird man so einiges erleben. Glaubst du, das wird irgendeine Auswirkung auf ihn bei den Texas haben?
Für ihn persönlich hoffe ich das nicht. Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Man muss aber dazu sagen, dass er nicht der einzige Prominente war, der da festgenommen wurde, sondern unter anderem auch eine bekannte Schauspielerin und der Präsident vom NAACP Chapter in Louisville. Also so, da sind schon nicht Hinz und Kunz hingegangen. Irgendwelche Protestler, die da nur auf Krawall aus war, sondern das ganze Ding war in erster Linie friedlich angelegt und es wurde auch friedlich durchgeführt. Und ob man jetzt dann die Leute alle verhaften muss, nur weil sie eine Sitzblockade machen, ist eine andere Frage. Aber er ist inzwischen wieder frei und wird sich dann da wahrscheinlich mit einer Geldstrafe oder so verantworten müssen, nehme ich an, dass ihn dann da belangen werden. Ob das Ganze jetzt dem Owner der Texans ausreicht, um Kenny Stills zu entlassen, glaube ich nicht. Dafür sind die Texans schlicht und ergreifend sportlich zu sehr auf Kenny Stills angewiesen.
Gut, ja, soweit zu den News. Die hatten wir am Montag auch schon, bis auf die Geschichte mit Kenny Stills. Und wir werden jetzt nicht das Thema besprechen, das wir am Montag gehabt haben. Wir haben gesagt, wir machen nur eine kurze Folge, wie immer. Ja. Wir werden uns also um ein kurzes Thema kümmern, das in letzter Zeit in den sozialen Medien aufgetaucht ist. Und zwar, dass Jarvis Landry gesagt hat, er wäre wegen dem Coaching, also wegen Adam Gase gegangen und ihm hätte das Herz geblutet, als er Miami hätte verlassen musste. Und außerdem, dass sein Zimmergenosse OBJ auch gesagt hat, ich gehe bei den Cleveland Browns weg, und dass wir als Miami Dolphins plötzlich im Gespräch sind, einen oder sogar beide von den Spielern zu uns zu holen. So, soweit die Gerüchte. Und ich finde, wir sollten die Gerüchte separat behandeln und fangen wir doch erstmal an mit Odell Beckham Jr., der Franchise-Player der New York Giants, bekannt geworden durch seinen fantastischen One-Handed-Catch damals. Ich glaube, es war im Finale gegen die Patriots, wenn mich nicht alles täuscht, im Super Bowl.
Oh, nee. Hab ich das falsch im Kopf? Nee, das hast du falsch im Kopf. Das ist der Helmet-Catch gewesen von Victor Cruz oder so, glaube ich. Also das ist eine andere.
Oh ja, ich verwechsel das jedes Mal. Naja, das wirklich jedes Mal. Gut, auf jeden Fall bekannt geworden durch diesen fantastischen One-Handed-Catch. Ja. Lange Zeit als einer der 5 besten Receiver der NFL.
Hält sich auch dafür.
Ja, er hat so und ist dann kurz nach einer Vertragsverlängerung auch auf eigenen Wunsch getradet worden zu den Cleveland Browns, wo sich jeder gefragt hat, was machen die Giants da? Hat jetzt eine Saison bei den Browns gespielt. Ja, Tobi, erstmal die Frage, was sagst du grundsätzlich zu dem Gerücht, dass er von den Browns wieder weggetradet wird?
Kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Browns ihn nicht mehr haben wollen. Der junge Mann sitzt auf einem 90-Millionen-Vertrag wenn er nicht genügend Targets bekommt oder wenn er nicht genügend Bälle kriegt. Das kennt man ja aus den letzten Jahren schon, spielt er die große Mimose. Also für jeden Lockerroom eine durchaus ernst gemeinte Herausforderung, sich so eines Spielers anzunehmen. Sportlich sehr gut, natürlich, nicht überragend, aber sehr gut. Aber das Sportliche wiegt sowohl das Finanzielle als auch das scheinbar Charakterliche, was man so hört, nicht auf. Also er hat, wenn, dann in den letzten Jahren erfolgreich verborgen, dass er ein Teamspieler ist. Und wenn man den Weg kennt, den unsere Franchise eingeschlagen hat, dann wird er schon allein daher schlecht zu uns passen, selbst wenn wir ihn uns leisten wollten.
Also erstmal sportlich. Ich meine, so schlecht war die letzte Saison bestimmt nicht. Er hat 133 Targets bekommen. Das ist eine Menge Holz. Hat davon 74 gefangen, 74 selbst gehabt. Das heißt, er hat über 55,6% Catchrate gehabt. Das ist die schlechteste Catchrate seiner Karriere. Ich meine aber, es ist eine bessere Catchrate als so gut wie jeder unserer Wide Receiver hatte. Da gucke ich gleich gerne nochmal nach. Er hat 7,8 Yards per Target im Endeffekt rausgeholt. Was nicht so wirklich toll ist, ist die Touchdowns, die er bekommen hat, denn er hat 1035 Yards, also wieder eine 1000-Yard-Saison. Er hat jedes Mal eine 1000-Yard-Saison, seit er in der NFL ist, bis auf das eine Jahr, wo er lange verletzt war, ja, wo er tatsächlich nur 4 Spiele gespielt hat. Ansonsten hat er immer eine 1000 Yard. Er hat mit 1035 damit aber auch seine schlechteste Saison. Das heißt, er ist immer noch verdammt gut, aber er ist auf dem absteigenden Ast. So, das muss man erstmal sportlich sagen. Aber die Browns, die gerade auf dem Weg nach oben sind, werden doch nicht noch eine weitere Lücke aufmachen, indem sie einen immerhin 1000-Yard-Receiver, der diese 1000 Yards gegen Jarvis Landry, gegen Nick Chubb, Nick Chubb heißt der Running Back, meine ich, der Browns. Da sieht man mal wieder, ich bin perfekt vorbereitet. Und wie heißt der Tight End von denen, der auch so Njoku, meine ich, ne?
Ja, David Njoku.
David Njoku. Und da hat er immer noch eine 1000-Yard-Saison geschafft, obwohl es sehr viele Targets gab mit einem Quarterback, der auch gerade erst in seinem zweiten Jahr ist. Und glaubst du wirklich, dass sich rein sportlich gesehen, erstmal die Browns von oder Beckham trennen, um zu sagen, so, jetzt machen wir hier eine neue Lücke auf, wir können dich gerade nicht gebrauchen?
Rein sportlich sicherlich nicht. Das Ganze ist auch dadurch bedingt, dass sie 2021 den guten OBJ ohne Deadcap loswerden könnten. Also da wird meiner Meinung nach wird diese Saison noch geguckt werden, ob er es hinkriegt, dass er sich mit dem Team arrangiert und ob da beide Seiten zufriedengestellt werden. Ansonsten wird das 2021 gewesen sein. Wenn sie in 2020 jetzt noch traden oder entlassen würden, wäre alleine vom finanziellen Standpunkt her nicht zu verstehen. Ich denke aber, es wird sein letztes Jahr in Cleveland bleiben. Werden.
Weil ich sagen muss, 100, also du hast ja gesagt, er wird zur Diva, wenn er nicht genug Targets kriegt. 133 Targets ist eine Menge Holz, ist wirklich eine Menge Holz. Und das zeigt, dass er eigentlich eindeutig Number One Receiver war.
Aber
du hast schon recht.
Das ist das,
ja, was aber ich woran,
gelesen habe, ne?
Woran machen wir fest, dass er so eine Diva ist? Also ich meine, klar, bei den Giants, er ist so der Typ, der sich eine Marke macht, wie es im Fußball zum Beispiel den Cristiano Ronaldo gemacht hat oder einen Lionel Messi oder einen, wie viele andere hier nehmen, Aubameyang. Ja, das sind so die, Aubameyang ist vielleicht genau das Passende, mit der Frisur und mit allem drum und dran. So jemand, der wirklich, der versucht, eine Marke zu etablieren. Aber das kann man den jungen Sportlern kaum noch vorwerfen, denn das ist, was heute auch die NFL von denen fordert, was aus denen auch gemacht wird, was auch von den Teams gefördert wird, weil das steigert den Umsatz, das steigert letztendlich nicht nur das persönliche Einkommen, sondern durch das steigende Salary Cap das Einkommen aller Spieler, zumindest soweit es weitergegeben wird. So, das ist schon mal Punkt 1. Ja? Und dann wollte er bei den Giants nicht mehr. Und jetzt hast du gesagt, weil er zu wenig Targets bekommen hat, vermutlich. Er hat sich in dem Team tatsächlich.
Habe ich gelesen. Ne? Also was auch so von ihm ausgegangen ist und ausgegangen war. Also
gut, seine Targetzahl ist ein bisschen zurückgegangen. Also ich sage einfach mal, er hat 130 im ersten Jahr gehabt, 158 im zweiten, 169 im dritten. Dann war er das Jahr verletzt. Dann hat er wieder 124 Targets gehabt bei den New York Giants. Also ich weiß nicht, ob das so viel weniger ist. Ich glaube, da ist irgendwas anderes vorgefallen. Ich meine, die Giants haben auch nicht umsonst ihren Coach gewechselt. Könnte es nicht auch sein, dass es was mit dem Coaching zu tun hat und dass er gesagt hat, okay, ich sehe bei dem Weg, den die Giants gerade gehen, ich meine, wir haben so was Ähnliches mit Micah Fitzpatrick erlebt, ich sehe dort keine Zukunft, ich möchte aber zu einem Team, das dauerhaft auf der Gewinnerseite ist und die Cleveland Browns haben halt genug geboten und die Cleveland Browns sahen ja zu dem Zeitpunkt auch wie ein Franchise aus, die nach oben will. Ich übernehme jetzt mal Ricos Rolle, dann sagt er, hey, ich will gewinnen und ich habe ja auch schon was geleistet. Kann man ihm das vorwerfen?
Nein, das kann man ihm nicht vorwerfen. Aber dann müsste er natürlich dann auch, und da kämen wir dann wieder ins Spiel, finanziell Abstriche machen. Klar, also ich meine, gut, wenn er auf die Hälfte seiner Salary verzichtet und wenn er statt für 16 für 8 spielen will, dann soll er meinetwegen gerne nach Miami kommen. Dann sieht das wieder etwas anders aus. Aber da er das wahrscheinlich nicht tun wird, sehe ich es schwierig.
Lassen wir die Kirche im Dorf, sagen wir von wegen, und der schreibt für 11 oder für 12, für 2 Jahre. Und selbst da würde ich sagen, nein, denn OBJ, wie gesagt, ich habe es gerade eben gesagt, ist ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Wer weiß, wie lange er das noch mitmacht. Ich glaube, ich schätze ihn nicht als den Sportler ein, der extrem viel dafür tut, dass er lange eine große Karriere haben wird. Und ich weiß auch nicht, ob er wirklich bei uns reinpassen würde. Also weder ins Spielkonzept im Moment, das ja auch mit einem Tua wohl mehr auf kürzere Pässe gehen wird. Und das wohl auch eher darauf hinausläuft, dass wir mehr Possession, mehr physische Spieler zu unseren kleinen Wendigen haben werden. Und er ist nun mal mehr so ein Deep Threat. Er ist zwar kein Speedster in dem Sinne, aber er ist schon vor allen Dingen gefährlich in der Tiefe. Und wenn man das noch dazu nimmt mit dem, ja, mit seinem Habitus, dass er nun mal allen anderen auch die Show stiehlt, einfach dadurch, dass er Odell Beckham Jr. ist, sehe ich dann tatsächlich nicht, dass wir ihn tatsächlich gebrauchen können. Ich glaube, er würde uns mehr schaden im Prozess.
Das ist durchaus verständlich, ja, das ist richtig.
So, und dann hat er ja im College sein Zimmer geteilt mit Jarvis Landry, den wir natürlich sehr gut kennen. Beide spielen ja zusammen, waren im College Zimmergenossen, haben beide bei LSU gespielt. Ne? LSU dürfte bekannt sein, wer da gerade jetzt von kommt, welcher Spieler. Tobi, möchtest du es sagen?
Nein, das sollen die anderen schon selber wissen. Ich bin hier nicht der College-Experte, das soll schön.
Stimmt, genau. Das wird aufgelöst, wenn Rico wieder da ist, oder ihr könnt es gerne untersetzen, der aus LSU jetzt der höchste Pick, der höchste Pick aus LSU dieses Jahr war.
Ja, genau.
Genau. Ja, aber wie gesagt, Jarvis Landry war bis 2017 bei uns, ist dann 2018 auch zu den Cleveland Browns gegangen, nachdem man ihm nicht das zahlen wollte, was er seiner Meinung nach wert ist. Er hat, glaube ich, er hat über 12 verlangt, meine ich.
Ja, ich meine sogar knapp 15 damals, aber...
Nachdem er nicht besonders gut mit Adam Gase klarkam, da muss man sagen, Adam Gase war ja durchaus auch ein schwieriger Typ. Ich sage auf der anderen Seite, es gibt nicht alle Spieler waren kontra Adam Gase, ne? Aber Jarvis Landry war einer davon, mit dem er sich komplett in die Haare bekommen hat. Auch da kurz seine Zahlen. Im letzten Jahr in Miami 161 Targets, was schon verdammt viel ist. Ich glaube, das war das mit, war das nicht das sogar das mit Jay Cutler?
Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja.
Genau. 161 Targets, 112 Receptions, also eine phänomenale, er hat sowieso bei uns eine phänomenale Fangquote gehabt von immer um die 70%, 75%, 66, 71, 69,6, weil es das letzte Jahr, da hat er allerdings nur 987 Yards gemacht, was letztendlich nur 6,1 Yard pro Target ist. Und da sieht man, er ist ein Possession Receiver, der nicht so viele, wahnsinnig viele Yards per Target macht. Er hat ja schon mal mehr gemacht. Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem letzten Jahr in Cleveland, ist seine Targetzahl runtergegangen auf 138. Seine Receptions 83. Also er hat jetzt eine Catchrate von 60% gehabt. Also seine Catchrate ist im Vergleich zu uns, zu unserer damaligen Zeit um 10% gesunken. Macht im Endeffekt 8,5 Yards per Target. Ist phänomenal nach oben gegangen wiederum. Er hat 6 Touchdowns erzielt und damit hat er natürlich mehr Touchdowns als sein ehemaliger Zimmergenosse Odell Beckham Jr. 1174 Yards. Er war 5-mal im Pro Bowl. Das ist auch eine Leistung. Odell Beckham Jr. war zum Beispiel nur 3-mal im Pro Bowl. Er hat aber auch nur ein Playoff-Game gespielt. Das war damals mit uns. Ja. So, und wie kommt es jetzt, dass es jetzt plötzlich heißt, ja, er kommt zu uns. Ich weiß gar nicht, wie lange geht sein Vertrag in Cleveland noch? Weißt du das,
Tobi? Bis einschließlich 2022.
Also noch 3 Jahre. Das heißt, man müsste für ihn doch ordentlich was hinlegen.
Also fangen wir es mal anders an. Anders als bei OBJ. Rein von der Sympathie her und rein vom Sportlichen her wäre ich sofort dabei, Jarvis Landry wieder nach Miami zu holen. Sofort. Allerdings bin ich als Spotrack-lesender Mensch und zahlenaffiner Versteher, gucke ich mir die Zahlen an und denke, nein, das ist auf gar keinen Fall realistisch. Also der Mann verdient dieses Jahr im Grundgehalt von 13 Millionen, hat einen Cap-Hit von 14,5. Cleveland müsste 17,5 Dead-Cap schlucken, wenn sie ihn entlassen würden. Dieses Jahr absolut. Nächstes Jahr ist das Dead Cap zwar nur noch bei 3 Millionen. Das heißt, für Cleveland wäre es dann interessant, ihn zu entlassen. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, wollen wir einem Wide Receiver in Miami 15 Millionen Dollar bezahlen? Ich meine, jeder kennt zwar unser kennt unser Wide Receiver Core und jeder weiß, wer da so alles spielt und dass sie da nicht gerade wenig verdienen, aber im mittelpreisigen Sektor. So ein Typ wie Albert Wilson verzichtet freiwillig auf viel Geld, dass er für Miami spielen kann. Und
aber müssen wir da nicht irgendwann, selbst wenn wir jetzt Wide Receiver rausholen, müssen wir nicht irgendwann sagen, okay, jetzt müssen wir zahlen? Wenn du es bei einem Quarterback machst, sagt man die zweitwichtigste Position, also klar, ich bin O-Liner der Beziehung und sag, also O-Line-Fan, ich bin kein O-Liner gewesen, da fehlt mir dann doch etwas Gewicht zu, aber ich bin ja der Meinung, es steht und fällt mit der O-Line, aber tatsächlich ist eigentlich, was die Offense angeht, ein Receiver nach dem Quarterback eigentlich mit die zweitwichtigste oder die zweitbestverdienste Position, aus gutem Grund.
Ja.
Und da müssen wir doch irgendwann hingehen und so auch dafür dementsprechend bezahlen.
Gut, dass du das ansprichst. Tun wir ab nächstem Jahr. Wir bezahlen unserem Nummer 1 Wide Receiver knapp 11 Millionen im Jahr. So,
und jetzt kann ich ja schon mal einhaken. Jetzt ist Rico nämlich nicht da und kann mich nicht unterbrechen und abwürgen. Mal ganz ehrlich, ja, Parker hat letzte Saison sein Durchbruchjahr gehabt. Er hat eine gute Saison gespielt. Aber genau dasselbe, was ich bei Patrick Mahomes gesagt habe, sage ich auch bei Devante Parker. Devante Parker hat ein gutes Jahr gespielt. Wenn er zwei gute Jahre spielt, okay, ist das schon was anderes. Aber seien wir auch ganz ehrlich, die vier Jahre davor hat Devante Parker mehr als nur unterdurchschnittlich performt. Das wird ja quasi das Ausreißerjahr nach oben sein. So, und warum zahlt man dann ohne Not einem Wide Receiver, der im Grunde genommen erst eine Saison lang ein bisschen was gehabt gezeigt hat, so viel Geld, wenn man es vorher bei allen anderen nicht tut? Sorry, fehlt mir ein bisschen das Verständnis für. Das Geld könnte man dann tatsächlich in Jarvis Landry investieren.
Ja, könnte man, aber zum Beispiel Devante Parker hat noch Zeit, dann ein zweites Jahr darauf zu legen, um seine Aktien ein bisschen zu erhöhen. Wenn er dieses Jahr abkackt, dann sparen wir immer noch daran, wenn wir ihn entlassen. Also 2021 kommt dann so langsam in die Region, dass wir davon profitieren als Franchise. Das Problem, was ich sehe, ist, wenn man davon ausgeht, dass Devante Parker unser Nummer 1 Receiver bleibt, dann hast du natürlich keine kaum finanzielle Möglichkeiten mehr, um dir einen zweiten Wide Receiver zu holen, der in den Regionen verdient, wie Jarvis Landry verdienen sollte, wenn wir ihn traden.
Die Browns schaffen das aber mit Jarvis Landry und OBJ.
Ja, die Browns haben aber auch nicht die Cornerbacks und bezahlen die Cornerbacks, wie wir sie bezahlen.
Sie haben jetzt aber Miles Garrett ganz schön viel Kohle in den Hals geschoben.
Naja, klar, das ist einer, ne? Also das ist durchaus richtig.
Sie gehen den anderen Weg, sie gehen über die Front.
Ja, genau, richtig. Ne? Also sie setzen ihre Prioritäten in der finanziellen Geschichte halt anders, als wir das tun. Und wir würden erhebliche Probleme bekommen, wenn wir Jarvis Landry zu dem Gehalt oder zu dem Preis verpflichten würden, den er in Cleveland bekommt. Denn derzeit ist er bei den Browns noch Topverdiener.
Da jetzt mal da kommt man ja direkt in eine ganz andere Frage, ganz andere Situation rein. Also nochmal, Jarvis Landry, sportlich sehr guter Possession-Slot-Receiver. Ja, aber wenn du dir natürlich die Zahlen anguckst und wenn du auch guckst, was er letztendlich in Miami gebracht hat und wie weit er eigentlich auch die Browns gebracht hat, wenn man mal ganz ehrlich ist, so ein Slot-Receiver ist doch so viel gar nicht wert. Also klar, er macht seine Yards, er macht seine Receptions, aber ist er wirklich ein Unterschiedsspieler? Kann diese Position überhaupt der Unterschiedsspieler sein? Ich glaube ja. Aber dann ist es eigentlich eher eine andere Art von Spieler, die an der Stelle und den Unterschied macht, oder?
Das
also vielleicht für alle, die mir gerade nicht folgen können. Ich weiß, es sind eigentlich alle Football-Experten. Trotz allem sei erklärt, also man hat diese Outside-Receiver, das sind die, die an den Außenlinien langraufen und meistens physisch stärker und schneller sind. Den Ball quasi, die versuchen, sogenannte Separation zu kreieren und sich dann vom dem Ball quasi dann fangen. entweder unbedingt fangen und weg sind oder aber in einem Jumpball den Ball fangen und dann auf dem Boden liegen, aber halt in einer, mit einer relativ hohen Targettiefe. Während so ein Slot-Receiver den Ball auch im Gedränge fängt, aber dafür in der Regel, es gibt immer Ausnahmen, in der Regel dafür nicht mehr so viele Yards hinterher macht. Ja? So, das nur zur Erklärung. So, jetzt hatte ich dich unterbrochen, Tobi. Ich wollte deine Meinung hören. Ist denn ein Slot-Receiver so viel wert?
Ich würde das gar nicht so sehr von der Position abhängig machen, sondern auch von dem, was Jarvis Landry symbolisieren würde, wenn der zurück nach Miami käme. Ich sehe das in erster Linie so, dass Jarvis Landry eine Identifikationsfigur und eine Symbolfigur für die Franchise darstellen könnte und sich der Wert von ihm aus dem speist, was er bedeutet. Diese Rückkehrer-Story, diese Symbolkraft, die er hätte, wenn er zurückkäme. Nicht so sehr, dass er ein Slot-Receiver wäre. Daraus her könnte man seinen Wert und seinen finanziellen Status ableiten. Also aus der Sicht gesehen würde ich ihm schon 10 Millionen oder 11 Millionen zahlen. Ja, eventuell. Aber ich würde das nicht so sehr von der Position abhängig machen.
Aber ganz ehrlich, du sagst gerade Symbolfigur. Was ist das für ein Symbol? Der Kerl hat sich benommen wie offene Hose bei uns. Hat mehr einen auf Diva gemacht in meinen Augen als OBJ in New York. Wollte immer der Superstar sein. Nie war ihm irgendwas gut genug. Hat trotzdem Big Money verlangt, obwohl er nicht der Unterschiedsspieler für unser Team war. Hat daraufhin natürlich sofort den Coach angekackt, was du als Spieler eigentlich einfach nicht machen darfst. Ja, es sei denn, du meinst, der Coach ist absoluter Mega-Bullshit. Aber selbst das äußerst du nicht öffentlich, weil du damit das komplette Team runterreißt. Und hat sich quasi auch hier von uns weggeekelt. Und so einen zurückzuholen, das wäre doch die komplett falsche Botschaft. Und so wie Brian Flores jetzt bekannt ist, beziehungsweise sowas, was er über Brian Flores gerne sagt, ich bin da immer noch nicht so ganz überzeugt von, dass er sowas nicht dulden würde, der würde doch sofort mit Jarvis Landry aneinander rasseln. Das wäre doch schon vorprogrammiert, dass das einen mega Stress gäbe, oder?
Wir gehen ja jetzt immer davon aus, wenn Jarvis Landry zurückkommt, hat Brian Flores da auch vorher ordentlich was zu gesagt und hat entweder den Finger gehoben und da sein Okay gegeben. Ne? Also guck dir die Wahrnehmung über Jarvis Landry in der Öffentlichkeit und in den amerikanischen Foren der Dolphins-Fans an. Diese negativen Sachen spielen da überhaupt keine Rolle. Der hätte einfach eine positive Strahlkraft für die Franchise. Das Negative, denke ich, spielt da jetzt nicht so eine Rolle. Davon mal ganz abgesehen, dass wir realistisch sagen müssen, der wird die nächsten 2 Jahre definitiv nicht in Miami spielen. Also sind das nur Eventualitäten und was wäre, wenn? Also realistisch ist es nicht. Sage ich auch ganz, ganz klar. Wenn ich auf einmal Jarvis Landry sagt, ich spiele fürs Veterans Minimum, ekel mich bei den Browns raus, nur damit ich unbedingt in Miami spiele. Der Rest ist alles nur Show.
Ich sag dazu noch was ganz anderes. Meiner Meinung nach kann man das Ganze mit einem einzigen Kommentar überschreiben. Hier in Deutschland würde man sagen, Sommerloch, Offseason Blues, wie auch immer, das ist eine reine Gerüchteküche und ich glaube, da ist nichts dran. Und der Gedanke, dass OBJ oder Jarvis Landry am besten noch in sportlicher Höchstform zu uns nach Miami kommen, Klammer auf, wollen, Klammer zu, halte ich für mega unwahrscheinlich. Also eher gibt Donald Trump zu, dass er einen Fehler gemacht hat. Sehe ich überhaupt nicht.
Gar nicht.
Ja. Gut, dann hätte ich aber noch eine Frage zum Abschluss. Die haben wir nicht geklärt und deswegen die haben wir vorher nicht abgesprochen, deswegen fange ich an, weil wenn wir schon über Wide Receiver reden, habe ich mal überlegt, wer sind denn meine Top 5 Wide Receiver. Jetzt gar nicht mal untereinander gerankt, also nicht wirklich sagen, wer ist mein Nummer 1 Wide Receiver, sondern wer sind meine Top 5 Wide Receiver? Denn dazu gehören für mich weder Jarvis Landry, noch Devante Parker, noch OBJ. Also bei mir ich habe mal geguckt, von wegen, was sind die Wide Receiver, und dann weiß, sind auch unterschiedlichste Art. Das heißt, ich kann auch nicht sagen, von wegen, dass ich auf was ganz Bestimmtes stehe. Da haben wir einmal die Andre Hopkins, den ich ganz toll finde. Julio Jones natürlich, der am ehesten noch mit Devante Parker vielleicht zu vergleichen ist. Michael Thomas als Slot Receiver ist auch wenn er sich mit Devante Parker über Twitter so einen kleinen Beef geleistet hat, für mich einer der Top 5 Receiver. Dann einer, der gerne unterschätzt wird, das ist für mich Mike Evans von den Tampa Bay Buccaneers, der jetzt als Target für Tom Brady dienen darf. Ich glaube, so einen guten Wide Receiver hat Tom Brady seit Randy Moss nicht mehr gehabt, muss man auch mal ganz klar sagen. Also absoluter super Spieler. Viele würden jetzt hingehen und würden jetzt wahrscheinlich sagen, von wegen, wie sieht's denn aus mit wie heißt er nochmal? Tyreek Hill zum Beispiel. Wo ich ganz klar sage, nee, der lebt nur von seinem Speed und nur von seinem und vom Scheme. Den halte ich für stark überschätzt. Es gibt aber noch einen Spieler, den ich total unterschätzt finde. Und das ist tatsächlich Keenan Allen von den LA Chargers, der für mich auch in die Top 5 reingehört.
Okay.
So, wenn wir einen von denen bekommen würden, sage ich schon top. Aber ich bin der Meinung, wenn man mal guckt, was die verdienen, wenn man guckt, wie lange es gedauert hat, und was letztendlich passiert ist. Ich glaube, jeder von den Spielern, die ich gerade eben genannt habe, mit Ausnahme von DeAndre Hopkins, der jetzt getradet wurde, ist von seinem Team gedraftet worden, dort teuer bezahlt und verpflichtet worden. Und das ist meiner Meinung nach genau der Weg, den wir gehen müssen. Wen ich noch erwähnen möchte, das ist so eine Art Honorable Mention. Das hat nämlich Roman Motzkus, ich weiß nämlich nicht, ob Roman Motzkus das in der Folge gesagt hat oder noch danach, Larry Fitzgerald, den hat Roman Motzkus wohl mal kennengelernt und hat gesagt, das muss auch menschlich so ein feiner Kerl sein, und einfach dafür, dass der schon so lange in so einer Franchise spielt, ziehe ich davor den Hut. So, Tobi, deine Meinung. Du siehst es wahrscheinlich, habe ich jetzt schon gehört, allein schon spätestens bei Keenan Allen siehst du es anders.
Also ich hätte jetzt in die Top 5 nicht Keenan Allen gepackt. Also klar, über Julio Jones, Mike Adams, müssen wir nicht großartig diskutieren und müssen wir auch nicht reden. Die Andrew Hopkins sowieso nicht. Bei Larry Fitzgerald sehe ich das auch einfach so, dass er aufgrund seiner Lebensleistung und seiner Karriere zumindest an den 5 kratzt. Ich hätte jetzt vielleicht noch Devante Adams erwähnt zumindest, der bei den Packers relativ stark ist und relativ gut abliefert. Du würdest sagen, Honorable Mentions wären bei mir so Spieler wie Tyler Lockett, Amari Cooper, Stephon Diggs, die so in der zweiten Stufe stehen, aber bei den 5 sind es bei mir 4 von denen, die du auch genannt hast, und statt Keenan Allen, den du genommen hast, halt Devante Adams. Und ganz ehrlich, diese GOAT-Diskussion, ne, wer davon jetzt der Größte und der Beste ist, die möchte ich auch einfach gar nicht führen. Ich möchte sagen dürfen, es gibt ein Regal, das ist Premium. Und da ist nicht nur einer, da sitzt nicht nur einer oben drauf, sondern da sind mehrere, die in ihrer Individualität und in dem Skillset, was sie haben, zu den Besten der Liga gehören. Da will ich mich gar nicht entscheiden müssen.
Ja, da gibt es dann, glaube ich, von meiner Seite auch nicht mehr viel zu sagen. Tobi, möchtest du noch was zum Thema Jarvis Landry, OBJ oder Wide Receiver in der NFL loswerden?
Nein, aber bevor wir zum nächsten Punkt kommen, vielleicht aus der reinen Aktualität nochmal. Ich hatte eben die Deadline angesprochen, an der die Franchise-getaggten oder Transition-getaggten Spieler ihre Contracts unterschreiben müssen. Einer hat es dann tatsächlich geschafft, noch einen Langzeitvertrag zu bekommen. Titans Running Back Derrick Henry, 4 Jahre, 50 Millionen, wird damit zum zweitteuersten Running Back der Liga, aber weit weniger schlimm für die Titans, als man das noch vermuten konnte. Von daher das vielleicht, was man jetzt sehen muss, wie gehen die anderen Spieler damit um, die jetzt keinen Langzeitvertrag abbekommen haben, weil theoretisch sind die nächstes Jahr alle Free Agents, zum Beispiel dann Brandon Scherf, AJ Green, Joe Tooney, Matt Judon,
Dak Prescott
von den Jacks. Ja, genau, Dak Prescott und Anthony Harris, Justin Simmons, Leonard Williams, aber gerade zum Beispiel bei Yannick Ngakoue kann man davon ausgehen, dass da einfach nur noch über die Compensation bei einem Trade spekuliert wird, weil ich kann mir nicht so rumgepestet, auch gegenüber dem Owner, gegenüber der Franchise, dass er unbedingt weg will. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der das Jahr über bei den Jaguars bleibt. Also da wird auf jeden Fall ein in irgendeiner Art und Weise sich darstellender Trade in den nächsten Wochen noch kommen, schätze ich.
Naja, aber wir werden noch genug Zeit haben, uns darüber zu unterhalten, denn wenn das alles so technisch klappt, haben wir vor, noch weiterzumachen mit dem Podcast. Und wir tun das ja jetzt auch schon eine Weile. Nämlich, es ist letzte Woche, dadurch, dass letzte Woche kein Podcast gegeben hat, ist es ein bisschen umgekommen und untergegangen. Danke, ich hatte Wortfindungsschwierigkeiten. Sehr schön. Ich danke dir. Untergegangen, dass wir also Geburtstag hatten. Und in der Vorgeburtstagsfolge war ja Roman Motzkus da, der dieses tolle Projekt Tackle Corona hat, wo mit den Erlösen Jugendlichen auch geholfen wird, auch im Football und Sport Fuß zu fassen. Und Roman Motzkus ist halt nicht der Einzige, der sich engagiert. Auch Deutschlands Dolphins Vorzeigefan Nummer 1 Carsten Spengemann ist mit dabei und so einiges, so einige andere auch. Ich weiß es gar nicht genau, wer alle. Und dann haben wir uns gedacht, naja, wenn wir Geburtstag haben, wenn wir schon so einen Gast hatten und wir diese Aktion so geil finden, dann können wir doch auch tatsächlich etwas verlosen ist ja nicht das richtige Wort, dann können wir tatsächlich einen Preis ausloben, nämlich ein T-Shirt, beziehungsweise ein Oberteil, ich glaube Oberteil ist das, was wir gesagt hatten, von...
Nein, wir haben T-Shirt gesagt, weil die Hoodies, die es da noch zu erwerben gibt, die sind dann preislich etwas... etwas teurer.
Ein T-Shirt von Tackle Corona. Der Gewinner dieses Preises darf sich das Design aussuchen und die Größe aussuchen. Und wenn er will, kriegt er auch gerne unterschrieben von Rico oder von Tobi, je nachdem, was er möchte, das T-Shirt zugeschickt. Kein Problem. Machen wir mit persönlicher Widmung. Machen die beiden oder einer von den beiden das zumindest sehr gerne. Müsst ihr nur angeben, dass ihr das auch wollt. In Liebe, dein Tobi oder so. Oder dein Grafzahl. Absolut deiner Schule. Aber das werden wir nicht einfach so verlosen. Nein. Ihr müsst etwas dafür tun. Denn wie gesagt, wir sind jetzt ein Jahr auf Sendung. Und da ist einfach die Frage, wie lange sind wir denn durchschnittlich auf Sendung? Das soll also heißen, ihr schreibt mir, Rico oder Tobi eine persönliche Nachricht und dort gebt ihr bitte an, wie lange eine durchschnittliche Dolphins-Drive-Folge ist. Das gebt ihr an mit Minuten und möglichst auch mit dann den Sekunden hinterher. Denn den Preis bekommt derjenige, der am nächsten dran ist. Und bei mehreren, die gleich nahe dran sind, entscheidet das los. Der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen. Es ist auch keine Werbung oder sowas. Ich glaube, das muss man ja immer dazu sagen. Ich bin ja nicht ganz so firm wie Rico.
Ja, genau, richtig. Rico sagte auch, das hat mit Facebook nichts zu tun, das hat mit keinem was zu tun. Das machen wir einfach nur privat, weil wir Spaß
haben. Genau, und so ist es auch. Also das verlosen wir. Ihr müsst diese Nachricht schicken. So, und dann, welche Folgen zählen dafür? Alle Folgen, die auf Spotify erschienen sind, inklusive aller Sonderfolgen, also zum Beispiel auch diese College-Folgen und sowas, die Nico und ich mal gemacht haben. Alle Folgen, die auf YouTube erschienen sind, alle Folgen, die bis heute erschienen sind, inklusive dieser Folge hier, ja, das kommt alles mit rein. Aber wenn eine Folge auf Spotify und auf YouTube erschienen ist, zählt sie nur einmal. Und falls sie aus welchem Grund auch immer zeitlich divergieren sollten, zählt dann Spotify. So, damit das ganz klar ist. Also nochmal, alle Folgen, die auf Spotify und YouTube erschienen sind, aber jede Folge nur einmal, sind die Folgen zeitlich divergieren, die also gehen die auseinander. Ich glaube, weil es kann schon mal sein, dass schon mal eine YouTube-Folge eine Sekunde länger ist oder zwei Sekunden länger ist als eine Spotify-Folge.
Ja, das ist richtig.
Dann zählt die Spotify.
Unterscheidet
dann
sich
manchmal. Das ist richtig, Tobi, da zählt Spotify, richtig?
Ja, genau, richtig. Also so habe ich das zumindest bei der stundenlangen Arbeit der Berechnung der Lösung so gehandhabt. Ja, aber
die Lösung sagst du jetzt bitte nicht. Die hätten wir gerne als PN, als persönliche Nachricht. Und je nachdem, wann wir das nächste Mal aufnehmen, also wenn wir zum Beispiel nächsten Montag das nächste Mal aufnehmen, werden wir das mit Sicherheit noch nicht verkünden. Aber wenn wir später aufnehmen, kann es gut sein, dass wir in der nächsten Folge schon den Gewinner verkünden. Ja. Ja. So. Da wäre aber dann noch die Frage. Ja, das wäre der Preis. Das wäre Ihr Preis gewesen.
Genau. Es wäre mir ganz lieb, wenn sich mehr als einer melden würde, damit wir dann auch wirklich dann einen Wettbewerb haben. Also wenn sich nur einer meldet, wäre irgendwie ein bisschen witzig.
Ja, ich hoffe, dass. Es wäre schön, wenn sich mindestens 50%. Also ihr braucht nicht nachrechnen, ihr könnt einfach schätzen. Wie lange ist eine Durchschnittsfolge? Einfach schätzen. Nicht, wie lange sind alle Folgen zusammen, sondern wie lange ist eine Durchschnittsfolge?
Nur um das mal den Einzelnen, die sich da jetzt dran machen wollen, zu erklären. Ich, der die Zahlen auch vorliegen habe, ohne da irgendwas abzustoppen oder sonst was, habe für das Zusammenrechnen und für die ganze Nummer, da ich weiß gar nicht, halbe, dreiviertel Stunde oder sowas gebraucht. Also schätzt lieber. Das ist, ne?
Macht. Okay. Tobi, jetzt hattest du etwas, als wir gesagt haben, wir nehmen spontan jetzt doch noch die Folge auf, weil es ja vorher so schief gelaufen ist, hattest du spontan noch eine andere Idee. Weißt du noch, welche das war, was wir machen können? Gut, aus dem höre ich eindeutig heraus, dass soll ein heißen, nein, ich weiß es nicht mehr. Du hattest vorgeschlagen, dass wir uns lustige Geschichten aus einem Jahr Dolphin Strife erzählen.
Ja, richtig.
Hast du denn da eine? Die Anekdoten. Wir können jetzt gerne über Rico lästern, der kann sich ja gerade nicht wehren.
Nein, also ganz, ich kann vielleicht sagen, dass das Spannendste war natürlich die Folge mit Roman. Das war die Folge mit Adrian. Das Lustigste war der Gastauftritt von Carsten. Und am meisten Spaß und am meisten, was ich wirklich so nicht erwartet hatte, was im Laufe der Zeit aber tatsächlich richtig, richtig nett und richtig, richtig gut geworden ist, ist so unsere Hassliebe und unsere Beziehung zu Gangrene Germany, weil mit den Jungs kann man wirklich sachlich super diskutieren und wir tauschen uns unregelmäßig immer mal wieder aus und also dass das alleine durch eine Anfrage bei den verschiedenen Podcasts so wird, das halte ich für absolut nachahmenswert und ich finde, das ist auch das, was so das bereichert, was wir jetzt ein Jahr lang machen, dass es sowohl dazu führt, dass man zwar im sportlichen Konkurrenten sein kann, dass man aber durchaus auch die Sache selber nach vorne bringen kann und dass man merkt, dass aus der Community was zurückkommt, dass es da ein paar Leute gibt, die sich das auch anhören, was wir hier Woche für Woche und Stunde um Stunde, ich könnte ja jetzt die Gesamtzahl sagen, aber das sage ich nicht, was wir dann so die ganze Zeit gemacht haben, es ist schon Wahnsinn und hoffentlich geht's so weiter und ich bin froh, dass ich das mit euch beiden Pappnasen zusammen machen
kann. Ja, also ich kann da eigentlich nur ins selbe Horn stoßen. Unsere Stargäste waren das eine, Adrian Franco, Roman Motzkus, und ich glaube, das werden auch nicht die letzten bleiben, wenn ich das so ein bisschen im Hinterkopf habe, zumindest arbeiten wir da dran. Achtung, Spoiler. Das Weitere, was ich ganz klar sagen muss, ist, du hast die Gangrene Germany erwähnt. Ich möchte noch über die Von den anderen Franchises sprechen, die wir auch hier hatten, Steven zum Beispiel vom German Jungle, um nur einen zu erwähnen, beispielhaft. Aber generell auch einen David von der Bills Mafia Germany oder der Frank von der Pets Nation oder was auch immer. All die ganzen Leute, die zu uns in den Podcast gekommen sind, die sich mit uns unterhalten haben, das hat super viel Spaß gemacht. Da hat man gemerkt, dass es tatsächlich bei uns noch so ein bisschen ist, dass Football Family ist. Nicht immer. Ich meine, wir Doll-Fans sind uns ja untereinander auch nicht immer alle grün. Das haben wir ja auch oft genug haben müssen. Da habe ich auch ein ganz großes Danke für. Aber so ein paar Anekdoten. Zum einen möchte ich mich bei Rico und bei Tobi bedanken, die mich auch in schwierigen Zeiten nicht haben fallen lassen, sondern immer wieder auch mit durchgezogen habe. Und die gab es durchaus, das haben wir vielleicht nicht ganz so nach außen dringen lassen. Aber es gab auch Zeiten, wo jeder von uns, glaube ich, auch schon mal nahe dran war zu sagen, boah, lassen wir das Ganze doch. Aber eine witzige Anekdote war tatsächlich bei der Geschichte mit dem Fan-Mock. Das war, wo mir mitten als Commissioner urplötzlich, zack, Ihr Computer fährt herunter nach einem schweren Ausnahmefehler. Und ich sag so nur von, fuck, was ist jetzt los? Verdammte Scheiße. Und schnell eine Nachricht geschrieben, mein Computer ist abgestürzt übers Handy. Dann musste der Rechner wieder hochfahren. Und ich komme da rein und dann unterhalten die sich gemütlich. Da seid ihr eingesprungen für mich. Einfach nur super, einfach nur phänomenal. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Weil wie peinlich ist das, wenn da 14 andere Gäste sitzen? Und das geht technisch total in die Hose. Auch ein Grund, warum wir nach einer neuen Technik suchen könnten. Die andere Seite wiederum, die Kehrseite der Medaille ist tatsächlich, ich bin für blinden Social Media nicht gemacht. Wer es beobachtet hat, ich habe mich auch von Facebook immer weiter zurückgezogen. Ich melde mich bei Facebook auch immer weniger mit irgendwelchen Kommentaren oder sonst was. Das passiert seltener. Das hat einfach den Grund, weil ich mich da auch aus gewissen Dingen rausziehen möchte. Wir hatten ja auch eine Zeit lang einen Edelfan auf YouTube, der uns da angegangen ist. Das ist, glaube ich, für Social Media war das vollkommen harmlos, was er uns da in den Kopf geschmissen hat. Da habe ich am Anfang noch versucht, argumentativ drauf zu reagieren. Das wollte der Typ aber irgendwie nicht hören. Der hat dann auch später den Chris, der uns verteidigt hat, so ein bisschen angegriffen. Hans Hansen hieß er. Das ist der YouTube-Name von Max Mustermann, hat Rico mir erklärt. Im Nachhinein kann ich darüber auch nur lachen. Und natürlich, was immer witzig ist, ist, ja, was heißt witzig? Es ist teilweise witzig und nervig, wie wir in den Beef mit bestimmten Footballereipersonen auf Twitter geraten. auch immer wieder lustig, so dass es sogar bei Remo, als er sein Instagram live gemacht hat, dass er es dann doch nochmal erwähnen musste, dass sich die anderen Footballerei-Leute dann noch eingeschaltet haben, einfach aus dem Grund, weil sie es nicht mehr ertragen haben. Es wurde dann auch in der Footballerei erwähnt, den Begriff Tanking darf man ja nicht mehr erwähnen. Das waren so ein paar witzige Anekdoten, die mir spontan eingefallen sind. Ja, aus einem Jahr Dolphins. Und da gibt es mit Sicherheit noch viel, viel mehr. Und ich finde es auch immer schön, dass was von der Community zurückkommt. Tobi, hast du noch was dazu zu sagen?
Wir haben uns vielleicht so 1, 2, 3 Feinde, aber hoffentlich ganz viele Freunde gemacht.
Boah, ich hoffe, so kann man es sagen. So, interessieren würde mich jetzt aber noch, nochmal der Aufruf, habt ihr irgendwelche Tipps, wie man vielleicht die technischen Probleme beheben kann? Und wie war denn die Technik dieses Mal? Schreibt unter die Kommentare, meldet euch und nochmal die Lösung für das Gewinnspiel an uns per persönlicher Nachricht schicken. Postet es nicht unten drunter. Das wäre irgendwie seltsam. Gut, Tobi, wenn du nichts mehr zu sagen hast?
Nö, ich bin für diese Woche dann
durch. Stay tuned, find's ab, guten Abend, gute Nacht und bleibt uns gewogen.